Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2021, Folge 25. Die wilde Seele von New York von Raphael Geiger und Jan-Christoph Wiechmann aus Stern Nummer 28 vom 8.7.2021. Gelesen von Enrico Petters. Früher als andere Metropolen ist die Stadt nach der Pandemie zu neuem Leben erwacht. Grüner, ungezähmter und menschenfreundlicher als zuvor. An einem Freitagabend neulich stand ein rotbärtiger Typ im Washington Square Park in Manhattan um sich, zwei, drei Zuhörer, und sprach seine Verschwörungstheorien in ein Mikro. Endlos ging sein Redeschwall über die Lügen der Regierungen weltweit, die große Verschwörung, wobei er ständig mit der rechten Hand gestikulierte wie ein Rapper. Und so sprach er auch. Wir werden alle belogen, aber der Rhythmus stimmt. Die anderen, die paar hundert Menschen auf dem Platz, die sich gerade ins Wochenende kifften oder tranken, beachteten den Mann nicht. Vielleicht rappte er seine wirren Thesen schon seit Stunden ins Mikro. Ohne zu merken, wie sehr er, ungewollt, zum ungeschriebenen Motto dieses Abends gehörte, der neuen Normalität. Eine Art unkoordinierte Motto-Party. Das ist es, was sie hier zelebrieren, seit mehreren Wochen schon. Farewell, Corona. Tschüss, Pandemie. New York feiert den Sommer und probiert ein bisschen Anarchie. Spinner, Träumer, Poeten. Friedlich vereint auf dem Platz wie damals in den 60er Jahren, als sie hier gegen Nixon und den Vietnamkrieg demonstrierten. Die Hippies, die linke Bohème aus dem Greenwich Village nebenan. Anderson Cooper, CNN-Moderator und in der Nähe aufgewachsen, erzählte kürzlich, wie sehr ihn der Washington Square Park gerade an seine Kindheit erinnere. Er sei wieder wild, wieder ein bisschen gefährlich. Nicht so glatt wie in den Jahren vor Corona. Neulich hatte einer auf dem Platz einen Automaten aufgestellt, den Worry Crusher. Passanten schrieben ihre Sorgen auf kleine Zettel und warfen sie hinein. Sorge vernichtet. Ein Mädchen spielte DJ und legte seine Elektrobeats auf, als wäre das hier sein Club. 20 Meter weiter Salsa, ein Anzugmann und Obdachloser tanzten dazu, und der Anzugmann schlug seine Tüte aus dem Weinladen gegen die Bierdose des Obdachlosen. Cheers! Waren schöne 3 Minuten. Der Verschwörungsrapper redete und redete. Im Gras lagen Freundesklicken, in der Ecke warteten die Dealer. Kein Polizist, nirgends. Und das in einer Stadt, in der eigentlich schon das öffentliche Trinken von Alkohol gegen das Gesetz ist. Das hier war nicht nur eine Party. Es war auch eine Demo. Die Botschaft? Wir sind geimpft und das Schlimmste liegt hinter uns. Aber nicht das New York von 2019 soll jetzt wieder aufleben. Ein Duft von Veränderung liegt in der Luft. Als könne die Stadt im Fahrwasser der Pandemie zu einer neuen Freiheit finden. Vielleicht. Hoffentlich. Ein radikalerer Neuanfang als nach dem 11. September könnte das werden, als New York sein Trauma verdrängte und sich zum Weitermachen zwang. Radikaler als nach der Finanzkrise 2008, als die Wall Street taumelte, aber schnell wieder nach vorn schaute. anders als 2012 nach Hurricane Sandy, als sich New York verwundbar zeigte und doch schnell wieder auf die Beine kam. Unverwüstlich, wie nach jeder überstandenen Katastrophe. Und jetzt? Nach anderthalb Jahren Pandemie? Mehrere hundert Menschen starben täglich, als das Virus nach New York kam, in den Straßen nur Leere und die Sirenen der Krankenwagen. Drüben im Hafen von Brooklyn liegen heute noch die anonymen Corona-Opfer in weißen Kühllastern, von niemandem abgeholt. Vom Lagerplatz der Toten geht der Blick zur Freiheitsstatue und auf Manhattan. Man muss von dort einen guten Blick auf das Feuerwerk gehabt haben, mit dem der Gouverneur neulich 70% geimpfte Erwachsene feiern ließ. Zurück ins Leben, so schnell es geht, will diese Stadt. Aber diesmal ohne die Frage zu vergessen, was aus dem Schock folgen soll. Was wartet heute auf jemanden, der zum ersten Mal nach New York reist? Was kann man heute finden in dieser Stadt, in der alle etwas suchen? Davon handelt diese Geschichte. Eine Annäherung an eine Stadt, die ist, was sie ist, weil sie sich einem immer wieder entzieht. New York ist wie ein Trugbild. Man denkt, man kennt es, und sieht am nächsten Tag etwas ganz Neues. Beginnen wir diese New York-Reise genau hier, im Washington Square Park, diesem verwilderten Ort inmitten des luxussanierten Lower Manhattan. Mit einem, der dachte, er habe sein New York verloren. Jeremiah Moss war schon vieles: Aktivist, Buchautor, Blogger. Er ist ein Beobachter dieser Stadt. Er läuft durch die Straßen und wittert, wie es ihr geht. In seinem Blog Vanishing New York hält er seit Jahren fest, was verschwindet. Kleine Buchläden, Delis, Eckkneipen, alle vertrieben von den hohen Mieten in der Welthauptstadt des Kapitalismus. Jetzt schreibt er an einem Buch über New York während der Pandemie, The Feral City, die ungezähmte Stadt. In den Park kommt Moss auf seinem schwarzen Fahrrad mit den pinkfarbenen Speichen und fängt gleich an zu schwärmen. Das hier, sagt er, sei das alte New York, wiederbelebt in der Pandemie. Schräg, sagt Moss. Der Platz hier wurde wieder der alte Ort der Proteste, der Gegenkultur. Und der Times Square, wo sonst kein New Yorker hingeht, wieder ein Platz zum Abhängen für Schwarze, Jugendliche, die Arbeiterklasse. Die Polizei ließ sie gewähren. Leute stellten Kühlschränke mit Gratisessen auf die Bürgersteige. Es war eine schöne Unordnung. Doch, meint Moss im Park, davon sei etwas geblieben. Da drüben die Frau mit den nackten Brüsten, wie aus Hippie-Tagen. Die DJs, die Breakdancer, die Tango-Tänzer, Kunsthandwerker. Der Mann mit der Geschichtenwand voller anonymer Geständnisse und Sehnsüchte der New Yorker. Die Menschen drängeln sich fast, um sie zu lesen. Ich will mit meinem Therapeuten schlafen, steht da. Oder meine Frau und ich lieben ihre beste Freundin. Oder meine Mutter hat sich als queer geoutet, jetzt datet sie dieses junge, schöne Chick und raucht viel Gras. Und weil New York die Stadt ist, in der jeder einen Traum hat, steht auf einem der Zettel: Heute bin ich ein Delivery-Bote, morgen bin ich ein Yuppie. Jeremiah Moss, der Beobachter, der jahrelang nostalgisch dem untergegangenen New York nachhing und ihm mit seinem Block ein Denkmal setzte, er schaut über den Platz und sagt, die Seele New Yorks sitzt gleich unter der Oberfläche. Dabei beschwerten sich in der New York Times gerade die Anwohner über den neuen Lärm im Washington Square Park. Die Dancepartys, die sporadischen Schlägereien später am Abend. Die Graswolke, die über dem Platz hängt. Das alte New York ist den Bewohnern der teuren Wohnungen ringsum unangenehm. Und Moss, der Nostalgiker, ist schon wieder skeptisch. Die Öffnung der Stadt nach Corona geht auch einher mit der Vertreibung der Armen, sagt er, der Schwarzen, der Obdachlosen, der Straßenkünstler. Die Mieten steigen schon wieder. Erste Banken rufen ihre Angestellten zurück in die Büros. Zum Neustart leistet sich die Stadt, es sieht ihr ähnlich, eine 30 Millionen Dollar Werbekampagne NYC Reawakens. New York erwacht aufs Neue. Die Vor-Corona-Welt kehrt zurück mit Anwesenheitspflicht und Rush-Hour und Megaprojekten für eine Megastadt. Am Bahnhof Grand Central eröffnet eine gläserne Aussichtsplattform, 369 Meter hoch, zu der ein durchsichtiger Fahrstuhl hinaufschießt. Nördlich der Manhattan Bridge entsteht ein auf dem East River treibender Swimmingpool. Das Lincoln Center betreibt seit Mai einen neuen Park mit diversen Freilichtbühnen. Wilder ist New York geworden und grüner denn je. Die Stadt will Avantgarde sein. Wollte sie immer schon. In Kunst, in Musik, im Business. Jetzt eine neue Dimension, grüne Avantgarde. Ein Hip-Hop-Museum entsteht in der Bronx, dazu ein Park am Harlem River. Ein Dachpark auf der Radio City Music Hall. Am Hudson River der Waterline Square Park. Womöglich bald eine neue Brücke über den East River, Queens Ribbon. Nur für Fußgänger und Radfahrer. Das grüne New York entsteht schleichend, seit Jahren schon, aber jetzt, im Sommer, zeigt sich, wie sehr die Stadt sich verändert hat. Man muss nur auf eine der Schnellfähren steigen, die neuerdings zum Nahverkehrsnetz dazugehören wie die Subway. Von der Wall Street fahren sie zu den Stränden am Atlantik, von der alten Marinewerft in Brooklyn nach Astoria und Midtown Manhattan. Von der Bronx vorbei an Roosevelt Island nach Downtown Manhattan. Ufer, die vor ein paar Jahren noch Industrieflächen waren, sind heute dicht bepflanzte Parks. Aus Kais sind Sportfelder und Liegewiesen geworden und sogar künstliche Inseln wie Little Island an der Pier 55. Rund um Manhattan verlaufen heute Fahrradwege und Spazierpfade. Doch New York wäre nicht New York, wenn mitten in all dem Grün nicht auch schon wieder Bauprojekte wucherten, die wenig zum lebenswerten Wandel andernorts passen. Die filigranen Wolkenkratzer südlich des Central Park zum Beispiel, voller Penthouses zu Preisen im zweistelligen Millionenbereich. Das Empire State Building nimmt sich neben ihnen aus wie ein Winzling. Hat sich New York längst aufgemacht in eine strahlende Zukunft, während Menschen wie Jeremiah Moss noch von der Seele der Stadt träumen? Ist New York schon wieder enteilt ins Alte, schneller, höher, weiter? Das neue Grün jedenfalls wächst auffällig oft in Gegenden, die ohnehin schon lebenswerter sind als weite Teile von Brooklyn und Queens. und teurer. Grüner, das kann bessere Luft bedeuten und noch höhere Mieten. New York ist lange schon die Stadt der Superreichen und vor allem der sehr vielen ziemlich Reichen. Aber gerade in der Pandemie vermehrten die 118 Milliardäre der Stadt ihr Vermögen um weitere 45 Milliarden Dollar. 100.000 andere verloren ihre Jobs. Während die Reichen die Krise in ihren Zweit- und Dritthäusern abwetterten, starben vor allem Schwarze und Hispanics in überfüllten Sozialwohnungen. Sie hält der Welt den Spiegel vor, diese Stadt der Städte. Die einen verdrängen, die anderen werden verdrängt. Vielleicht rührt ja daher auch diese Nostalgie. Das Hadern mit dem ständigen Wandel, wie bei Jeremiah Moss. In seiner Geschichte war New York meist brutal. Was der Zukunft im Weg stand, musste weichen. Und in die Zukunft wollte New York, seit es existiert. Schneller als der Rest der Welt. Weswegen auch der Rest immer noch nach New York will. Einmal im Leben zumindest. Oder um hier, wie im Klischee, sein Glück zu machen. Abby Venimo, geboren in den Slums von Lagos, gibt ohne weiteres ein paar dieser New York-Klischees zum Besten. Die großartigste Stadt auf dem Planeten sei das hier völlig klar. If you can make it here, you can make it anywhere, sagt er und schaut dabei so ernst, als hätte er gerade sein Glaubensbekenntnis gesprochen. Seine Mutter ging mit ihm aus Nigeria weg. Venimo sollte studieren können. Sie landeten in Minneapolis im mittleren Westen, und um die Miete zahlen zu können, nahm die Mutter einen Kredit mit 400% Zinsen auf. Von dort zog es Venimo nach New York. Er machte seinen Master, fing bei der Investmentbank Goldman Sachs an und bei der Großkanzlei PricewaterhouseCoopers. Da war er noch keine 30. Ist er immer noch nicht. Doch in Amerikas Top-Konzernen fühlte Venimo sich nicht zu Hause. Er kam von unten. Anderen zu helfen, sagt er, darum gehe es. Mit den Mitteln eines Start-up-Unternehmens. Esusu heißt seins. Es verhilft Leuten zu einem Credit Score, also dem, womit man in Amerika seine Bonität beweist. Ohne Credit Score bekommt man in diesem Land kaum etwas. Venimo will, könnte man sagen, einen Kapitalismus, der niemanden ausschließt. Will, dass Menschen aufsteigen können, auch in New York. Ja, sagt er beim Treffen in einem Hotelrestaurant im Financial District, das Leben sei härter geworden in der Stadt. Nicht leicht, es hier zu schaffen. Die Mieten viel zu hoch, die Löhne seit Jahren stagnierend. Und trotzdem, wo sonst auf der Welt wäre eine Geschichte wie meine möglich? Abby Venimo glaubt daran. Du kannst hierher kommen und deinen Traum leben, immer noch. Selbst ich, aus dem Slum von Lagos, mit so einem komischen Namen. Von 20 Mitarbeitern ist er auf 50 expandiert. Nächstes Ziel 100. Aggressives Einstellen nennt er das. Venimo hat New York für sich erobert, diese Stadt, die sich nicht darum schert, was man vorher gemacht hat. Vor New Yorks Arroganz sind alle gleich. Auch wenn der Aufstieg heute vielleicht nicht mehr in Downtown Manhattan beginnt wie früher, sondern eher irgendwo in Queens, Wemimos New York-Geschichte erzählt von der Kraft dieser Stadt und davon, wo sie entspringt. Die Neuen bringen sie mit. Donald Trump, auch ein New Yorker, griff genau das an. Das, wofür die Stadt steht. Die Vielfalt, die Liberalität. Hat Trumps Erfolg ihn getroffen? Die Welle des Rassismus, die durch Amerika ging? »Ich komme aus Nigeria«, sagt Wemimo. »Ich habe wirklich Schlimmeres erlebt.« Ihm zuzuhören wirkt wie ein Gegengift zur Nostalgie. Zu all dem, früher war es spannender. Passiert alles immer noch, was New York früher ausgemacht hat. Man muss nur die Augen öffnen. Eine gute Zeit dafür ist jetzt gerade. Weil man der Stadt dabei zusehen kann, wie sie sich neu definiert. Corona hat New York nicht nur als Virus getroffen, es hat auch das Geschäftsmodell der Stadt in Frage gestellt. Die ewigen Tage im Büro, das Leistungsdenken. Verfolgte man die Schlagzeilen der Pandemie, schien New York am Ende. Mehr Schießereien und Morde, mehr Armut, mehr Obdachlose. Wer konnte, ging weg. Wenn man heute durch die Stadt läuft, wirkt all das weit weg. Doch hat New York sein Corona-Trauma wirklich schon überwunden? Jason Barr hat die Krisen von New York erforscht und gezählt. Auf mehr als 140 in 400 Jahren kommt der Wirtschaftsprofessor der Rutgers University. Epidemien, Kriege, Terroranschläge, Naturkatastrophen. Krisen haben diese Stadt geformt. Wo ordnet er Corona ein? Eine große Krise, sagt er. Aber nichts im Vergleich zu den 70er Jahren. Damals waren Häuser hier nichts mehr wert und wurden von den Besitzern niedergebrannt. Jason Barr, 48, steht auf der Westside des Central Park und deutet auf eine Parkbank. »Hier hatte ich damals mein erstes Date«, sagt er. »Es wurde zugleich mein erster Überfall. Wir wurden ausgeraubt.« Oft musste der Central Park als Symbol für den Zustand der Stadt herhalten. In den 70ern traute sich abends niemand mehr hinein. Während der Pandemie suchten die New Yorker hier Zuflucht. »Schauen Sie sich jetzt um«, sagt Barr und zeigt auf Musiker, auf Baseballspieler, volle Wiesen, feiernde Jugendliche. Die pralle Sehnsucht nach Leben und Nähe in der Stadt. Barr führt aus dem Park hinein in die wiedererwachende Upper West Side. Vorbei an vollen Restaurants, die die Tische hinaus auf die Straße gerückt haben. Vorbei am Museum of Natural History, wo jeder freien Eintritt hat, der sich gleich impfen lässt. An Vierteln voller pittoresker Brownstone-Häuser, wo die Nutzungspläne höheres Bauen verhindern. Obwohl eine Verdichtung des Wohnraums der überteuerten Stadt dringend benötigte Fläche verschaffen könnte. Im Lucerne Hotel an der Ecke von Amsterdam Avenue und 79. Straße sind während der Pandemie Obdachlose untergekommen, die Straßen- und U-Bahnhöfe in Massen besiedelten. »Sie glauben nicht«, sagt der Professor, »wie empört die Anwohner waren. Die linken New Yorker sind da nicht anders als die rechten.« »Verdrängen und verdrängt werden«, auch ein Motto New Yorks. Dazu gehört auch das innerliche Verdrängen, dessen, was eben noch war. Auch das treibt New York gerade auf die Spitze. Es fühlt sich an, als hätten alle hier nur auf den Sommer gewartet. Jetzt, wo er da ist, gilt es zu performen. Als wäre der Sommer ein Club und jeder will am Türsteher vorbei. unbedingt reinkommen, dabei sein. Geht man vom Washington Square Park abends hinüber ins East Village, wirkt Manhattan wie eine einzige Partylandschaft. Sie scheint zu beben. Die Straßenmusik und die Masse an Menschen verstärken sich gegenseitig. Nachbarn sitzen weintrinkend auf den Treppen ihrer Townhäuser, sehen den Jungen nach, die mit pinkfarbenen und grünen Glitzerhüten durch die Szene laufen und kurze kippen. Die neue Normalität muss nicht elegant sein. Erst nach einer Weile fällt einem auf, was hier gerade so anders ist. Die Fußgänger haben die Straße erobert. Ein Freiluftkino, wo sonst Autos fahren. Es ist eine der Open Streets, die mit der Pandemie nach New York kamen. Anfangs sperrten die Leute ihre Straßen am Wochenende ab. Inzwischen tun sie es auch an vielen Abenden unter der Woche. Verwandeln sie in Boulevards mit Open-Air-Restaurants und Bars und Fahrradstreifen. 130 Kilometer Asphalt, die nur den Menschen gehören. Die Open Streets sollen bleiben, auch nach Corona. Wie die Tische, die die Bars und Restaurants wegen Corona vor ihre Eingänge stellten. Im Freien haben die New Yorker eine neue Freiheit für sich entdeckt. Die besten Ideen entstehen in der Krise, sagt der Gründer der Open Street Bewegung, Gib Viconi, andern Tags beim Rundgang über seine Open Street, die Vanderbilt Avenue in Brooklyn. Wir fragen uns heute, warum wir nicht vorher auf die Idee gekommen sind. Dass New York so viel grüner und menschenfreundlicher geworden ist, ist nicht etwa der Vision eines Stadtplaners zu verdanken, sondern dem Druck von unten, von Bürgerinitiativen, wie so oft. Ex-Bürgermeister Rudy Giuliani etwa wollte die High Line, eine alte Güterzugtrasse, abreißen lassen. Dann gründeten ein paar Bürger die Gruppe Friends of the High Line und machten sie zur größten Freiluftattraktion der Stadt. Vor Viconi liegt die sonst so stark befahrene vierspurige Hauptstraße. Jetzt, am späten Samstagabend, stehen hier Barrikaden gegen die Autos und bunte Stühle fürs Picknick, eine Band spielt, Familien schlendern über die Fahrbahn, Bars servieren Fassbier zwischen Blumentöpfen. Auf einer Leinwand läuft eine Basketballübertragung. Die Open Streets zeigen, wo New York heute steht, sagt Viconi. Mehr Community, weniger Autos. So denken wir heute. Dann sagt er einen dieser New York-Sätze. Es wird immer Leute geben, die sagen, New York ist tot. Aber sie werden nie Recht behalten. Er lächelt. Er hat keinen Zweifel. In Augenblicken wie diesen spürt man, diese Stadt ist mehr als die Summe ihrer Immobilienpreise. Die Seele New Yorks, von der manche meinten, es gebe sie gar nicht mehr, nie zeigte sie sich so offen wie in Amerikas jüngster Krise. Es ging ja nicht nur um Corona. Es ging auch um den Tod von George Floyd, den Kampf gegen Donald Trump, die Straßenkämpfe gegen die Polizei in Manhattan und die große Schlacht ums Weiße Haus. Die Seele hat Kratzer abbekommen. Umso heftiger jetzt die Partys. Man kennt das aus anderen Weltregionen, die gerade Schlimmes durchgemacht haben. An einem schwülheißen Sonntagmittag, als die einen noch ihren Kater ausschlafen, während andere auf den Open Streets und in den Parks schon die nächsten Biere trinken, als die ganze Stadt hinausstrebt ins Freie, ins Leben, steht drüben am Hafen von Brooklyn eine Frau vor einem Absperrgitter und singt. »Wir werden an einer Küste landen«, so geht ihr Lied. Wo wir ruhen werden für immer. Dabei geht ihr Blick durchs Gitter hindurch zu den Kühllastern, darin die Leichen von etwa 750 Menschen. Dahinter im Wasser die Freiheitsstatue. Rabbinerin Regina Sandler Phillips hatte am 5. April vergangenen Jahres Geburtstag. Allein am Tag zuvor starben in New York 819 Menschen an Covid-19. Gegen Mitternacht setzte sich die Rabbinerin hin und meditierte. Sie wollte der Pandemie ein würdevolles Schweigen entgegensetzen. Und sie tut es immer noch. Jetzt, da sich New York zurück ins Leben stürzt. Aus ihrer Meditation wurde eine tägliche Totenwache, immer eine Stunde lang zu Mitternacht. An die 20 Menschen über die USA verstreut, tun es ihr inzwischen gleich. Und alle 2-3 Wochen kommt sie hierher, in den Hafen, wo die Corona-Toten liegen, die New York vergessen hat. Es sollte ein Provisorium sein ursprünglich. Irgendwann sollen alle Toten begraben werden, verspricht die Stadt. Auch die, nach denen niemand mehr fragt. Am Ende der Straße hinter dem Zaun, singt die Rabbinerin, entlang eines Piers in Brooklyn, wo die Leichen in Kühllastern liegen, halten wir Wache. Drinnen, auf dem Parkplatz der Toten, wächst Gras aus dem Beton. Ein Sturm hat die schwarzen Tücher vom Zaun gerissen, die den Blick auf die Laster verdecken sollten. Niemand hat sie ersetzt. Ein Wachmann verscheuchte anfangs noch die Pressefotografen. Inzwischen kommen keine mehr, und der Wachmann langweilt sich in seinem Container. Die Toten sind immer noch da. Regina geht den Zaun entlang bis zum Eingang des Parkplatzes, kurz vor die Schranke. Sie legt einen Stein nieder. So ist es jüdische Tradition. Nicht nur die Freiheitsstatue sieht sie von hier. Auch das One World Trade Center, den höchsten Turm der Stadt, direkt neben Ground Zero. Der Hafen mag abgelegen sein, aber er liegt mitten in New York. Die Toten sind verdrängt, aber jeder, der will, kann die Laster sehen. Die Rabbinerin arbeitete damals, nach dem 11. September, in der Katastrophenhilfe. New York, sagt sie, habe ein kollektives Trauma, viele Schichten davon sogar, und die prägten die Menschen. Und ihre Stadt, auch wenn die sich davor drücke. Am Ground Zero stieg noch Rauch auf, sagt sie. Da sagten die New Yorker schon, wir müssen nach vorn schauen. So sind wir. Von hier, dem rostigen Hafengelände in der Mittagshitze, sieht die Skyline Manhattans fast surreal aus. Am Hafen ist alles profan, sogar der Umgang mit den Toten. Das Einkaufszentrum nebenan könnte in jeder anderen Stadt stehen. Manhattan andererseits ist demonstrativer Größenwahn. Das Gegenteil von profan. Das Streben gen Himmel, hat Abby Wimimo gesagt, der Einwanderer aus Lagos, habe ihn angezogen. Er sagt, der Himmel ist unsere Startrampe. Und Jason Barr, der Krisenchronist, sagt, New York wird bald schon zurück sein. Rabbinerin Regina singt noch ein jüdisches Totenlied, leise hebräische Verse gegen die Motoren der Busse. Die wenden vorm Parkplatz der Toten. Nach 9/11 sei am Ground Zero ein großes Denkmal gebaut worden, sagt sie. ein Museum. So sind wir. Am ersten Jahrestag umarmte sie die Mutter eines jungen peruanischen Arbeiters, der in den Türmen starb. Das war ihr privates Gedenken. Um uns an die Opfer der Pandemie zu erinnern, findet sie, sollten wir einmal kurz bewusst an sie denken. Nichts weiter, bloß schweigen. Schweigen. Warten. Sie weiß, dass New York das nicht gut kann. Es ist die Stadt der Wolkenkratzer. Jason Barr, der Professor, hat ein Buch darüber geschrieben. Deswegen suchten Menschen hier immer ihren Traum, wie Wemimo, und suchen ihn heute noch, weil andere ihn schon gefunden haben. Weil hier alles etwas größer sein darf. Der Luxus derer ganz oben, genauso wie die Forderungen von unten. Vielleicht ist es also an der Zeit, diesen Gegensatz aufzulösen. Wird New York nach Corona rebellisch sein und laut oder brav und reich? Beides. Weil keine Stadt das so gut kann wie diese. Das zeigt sie gerade jetzt, wo die Gegensätze wieder mit ein bisschen mehr Krach aufeinanderprallen. Der Wall Street geht es hervorragend. Und New York, vor einem Jahr noch Geisterstadt, ist so lebenswert wie lange nicht mehr. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdatenredaktion Telefon 040 3703 7242. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de. www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breitschrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern Zeit Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2021. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig. IBAN DE44 8605. 5592 1100 8300 10 Big W E L A D E 8 L X X X